4. Oktober 1943. Fliegeralarm über Frankfurt. Dumpf dröhnen die Einschläge der Bomben. Schwer getroffen wird das Krankenhaus der jüdischen Gemeinde in der Gagarnstraße 36. Völlig zerstört das Schwesternhaus gleich daneben. Aber nicht diese Bombennacht beendete die Geschichte des Krankenhauses. Es war die Zwangsschließung durch die Nazis, bereits ein Jahr zuvor. Damit wurde gewaltsam die Tradition der jüdischen Pflege in Frankfurt abgebrochen. Ein Bruch, der ein hervorragendes System zerstörte. Ein System mit moderner Krankenbetreuung und medizinischer Hilfe für jedermann, in eigens gestifteten Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. Nach dem Krieg geriet diese Tradition in Vergessenheit, bis eine Professorin an der Fachhochschule Frankfurt mit der Erinnerungsarbeit begann. Hilde Steppe war die Pionierin in der Pflegewissenschaft in Deutschland. Dr. Birgit Seemann, Historikerin und Sozialwissenschaftlerin.
Sie hat 1997 eine Doktorarbeit, die allererste Arbeit zur jüdischen Krankenpflege in Deutschland veröffentlicht. Ist leider schon früh verstorben und wir haben dann zusammen mit Professorin Eva-Maria Ulmer das Projekt dann ab 2006 so langsam aufgebaut.
Das Forschungsprojekt, von dem Birgit Seemann spricht, arbeitet erstmals einen wichtigen Bereich der deutschen Geschichte auf, nämlich die Entwicklung der modernen Krankenpflege dank engagierter jüdischer Bürger. In Frankfurt lebte bis 1933 eine der größten jüdischen Gemeinden Deutschlands mit über 30.000 Mitgliedern. Die Krankenpflege gilt in der jüdischen Tradition als Verpflichtung. Und was daraus für die Stadt Frankfurt, aber eben auch für die Krankenpflege als Ganzes entstand, das wird unter der Schirmherrschaft des Frankfurter Oberbürgermeisters seit rund 15 Jahren erforscht. Damit schließt sich auch eine Lücke in der Sozialgeschichte der Stadt.
Im Prinzip ist die jüdische Pflegegeschichte noch älter als die christliche und die islamische, sozusagen der Ausgangspunkt. Worüber uns wir allerdings unterhalten, ist ja die professionelle jüdische Krankenpflege, die darauf basiert, die aber erst so im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts entstanden ist.
1875 entstand das erste Hospital, aber schon 30 Jahre später plante man das nächste.
Es ist eine kontinuierliche Entwicklung von dem alten israelitischen Gemeindehospital in der Königswarter Straße und ist gleichzeitig aber auch ein Sprung, weil es also ein großer Modernisierungszuwachs war, dass man einen großen Neubau in der Gagarnstraße kurz vor dem Ersten Weltkrieg errichten konnte.
Im Mai 1914 fand die Eröffnungsfeier statt für den großzügigen Gebäudekomplex und ein ebenso großzügig angelegtes Schwesternhaus direkt daneben. Einer der Architekten, Franz Röckle, gehörte in den 20er Jahren zu den Gestaltern des neuen Frankfurt um den Stadtplaner Ernst May, der in Architektur und Stadtentwicklung international neue Maßstäbe setzte. Edgar Böhnisch, Ethnologe und ebenfalls Mitarbeiter im Forschungsprojekt Jüdische Pflegegeschichte.
Es passte einerseits zu der Architektur, dass die einzelnen Abteilungen der Krankenhäuser wieder zusammengezogen wurden im Vergleich zu den Jahren davor, wo man versucht hatte, in die Krankenhäuser Licht und Luft zu bringen und die Abteilung auseinandergelegt hat in einzelne Gebäude. Im modernen Krankenhaus der israelitischen Gemeinde in der Gagarnstraße wurden diese Abteilungen wieder zusammengelegt, was möglich war, weil man inzwischen auch in der hygienischen Entwicklung viel weiter war und nicht mehr auf dieses Prinzip Luft und Licht allein angewiesen war. Dadurch kam ein spezieller, moderner Baustil des Krankenhauses zustande.
Eine bedeutsame Neuerung war die Infektionsstation zur Behandlung von Seuchen wie Masern und Diphtherie. Damals gab es ja noch kein Penicillin.
Das war nicht die erste Infektionsstation in Deutschland, aber eine der ersten.
Das neue jüdische Krankenhaus wurde eine erste Adresse in der Gesundheitsversorgung Frankfurts.
Es gab ja auch den Spruch, wenn ich krank bin, dann gehe ich ins Jude-Krankenhaus, wie man es halt so hessisch gesagt hat, was als sehr modern, auch was die Pflege angeht, was die Medizin angeht, was die Inneneinrichtung angeht, sehr begehrt war. Und es gab gerade in diesem Krankenhaus sehr viele nicht-jüdische Patientinnen und Patienten. Es gab, das muss mal wieder betont werden, bis die Nazis das alles zerstört haben, eine sehr intensive jüdisch-christliche Kooperation. Und erst der Nationalsozialismus hat wirklich brutal diese ganzen Stränge zerschnitten.
Preußen machte es vor und ab 1871 im Deutschen Kaiserreich waren Juden den anderen Konfessionen rechtlich gleichgestellt. Die staatsbürgerliche Aufwertung veranlasste jüdische Gemeinden, sich mit dem Aufbau eines modernen Medizin- und Pflegesystems zu beweisen. So auch in Frankfurt, wo es die größere liberale israelitische Gemeinde zu Frankfurt am Main gab, sowie eine kleinere konservative israelitische Religionsgesellschaft. Mit neuem Selbstbewusstsein setzte man auf die eigenen kulturellen und religiösen Traditionen. Edgar Bönisch.
Wichtig ist natürlich das Leben nach jüdischem Ritus im Krankenhaus, dass es meistens eine Synagoge gab, einen Rabbiner. Und dazu gehörte aber auch christliches Pflegepersonal. Zum Beispiel am Sabbat arbeiteten dann eben größtenteils christliche Pflegekräfte.
Das war ja nicht möglich, dass sie ja koschere Verpflegung erhalten haben, sondern das war vielleicht in Ausnahmefällen möglich. Aber im Prinzip konnten diese koschere Verpflegung, die Einhaltung der Feiertage, die alle Teil des Heilungsprozesses sind, nur in jüdisch geleiteten Krankenhäusern, Sanatorien oder Pflegeinstitutionen stattfinden. Und das war ein ganz wichtiger Grund, warum sich das also im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts hauptsächlich entwickelt hat. Und der zweite Punkt, wo werde ich auch vor antisemitischen Angriffen in Ruhe gelassen? Es war ja nicht so, dass es auch in Krankenhäusern oder in nichtjüdischen Kurheimen zum Beispiel keine antisemitischen Angriffe gab.
In die jüdischen Frankfurter Einrichtungen, egal ob Alten-, Pflege- oder Kurheime, wurden alle aufgenommen. Ganz gleich, ob Jude oder Christ. Getreu den Bikur Cholim-Bestimmungen, der ideellen Grundlage jüdischer Pflegeethik.
Bikur Cholim ist das Gegenstück zur Diakonie und zur Caritas und heißt ins Deutsche übersetzt der Krankenbesuch. Der Krankenbesuch ist eine ganz hohe, wichtige jüdische Pflicht, eine Mitzwa im Judentum. Die Zielsetzung ist, dass es eine religiöse Pflicht ist, Menschen zu heilen. Es bedeutet sogar, arme Menschen finanziell zu unterstützen, die eben krank sind. Das geht also über das rein Ideelle noch weit hinaus. Und es geht darum, dass im Judentum der Mensch im Mittelpunkt steht und deswegen ist Bikur Cholim ganz zentral im Judentum.
Für die Sozialgeschichte der Stadt Frankfurt war es eine Bereicherung. Ab 1870 entstanden in Frankfurt stattliche Neubauten, Heime für Kranke und Alte, die auch in streng rituell geführten Häusern laut Satzung offen waren für alle.
Von der Finanzierung her gesehen war das hauptsächlich schon die Rothschild-Familie, aber es gab noch eine ganze Reihe anderer Stifterinnen und Stifter, etwa Betty Gumperz. Also sehr viele Frauen waren in dem Stiftungswesen, gerade im Krankenhausbereich, aktiv.
Ein ambitioniertes Frauenprojekt war das Gumpertzsche Siechenhaus. Die Stifterin Betty Gumperz gehörte zu einer alten Frankfurter jüdischen Familie. Genau wie Treutchen Höchberg oder Minna Caroline von Goldschmidt Rothschild und Adelheid Rothschild, die dieses Heim vor allem für mittellose Kranke und Alte gründeten. Birgit Seemann über diese Zeit.
Also das kann man auch sagen, ist ein Stück jüdischer Frauengeschichte in Frankfurt. Man muss auch sehen, die Rothschilds in Frankfurt, die hatten insgesamt 10 Töchter und keinen einzigen Sohn. Deswegen ist ja die Dynastie dann auch nicht weiterentwickelt worden.
Luise von Rothschild stiftete 1873 zum Andenken an ihre früh verstorbene Tochter ein reich ausgestattetes Kinderhospital, das Clementine Kinderkrankenhaus, das zwar noch heute unter gleichem Namen, aber nicht mehr in jüdischer Trägerschaft besteht. Mathilde von Rothschild rief das Rothschildsche Kinderhospital im Frankfurter Röderbergweg ins Leben. Dort wurden die Kinder bedürftiger, unentgeltlich stationär behandelt.
Die haben also alle ganz fleißig gestiftet und haben also auch zum jüdischen Krankenhaus in der Gagernstraße sehr stark beigetragen.
Die Krankenpflege galt in der Familie seit jeher als eine Aufgabe der Frau. Diese weibliche Domäne wandelte sich im Lauf des 19. Jahrhunderts zu einem bezahlten Ausbildungsberuf. Auch die Professionalisierung der jüdischen Pflege muss man vor dem Hintergrund dieser Entwicklung sehen, zu der letztlich auch die vielen Kriege dieses Jahrhunderts beitrugen. Damals begann das Militär nach Abhilfe zu suchen, als wie im besonders verlustreichen Krimkrieg mehr Verwundete in den verwahrlosten Lazaretten starben als Soldaten auf dem Feld.
Und im Ersten Weltkrieg war es ja genauso, dass dann eben plötzlich auch die Medizin und die Pflege natürlich einen unheimlichen Aufschwung genommen haben, weil der Bedarf gewachsen ist.
Eva-Maria Ulmer, Professorin an der Fachhochschule Frankfurt, betreut das Forschungsprojekt Jüdische Pflegegeschichte.
Die Kenntnis von Unfallversorgung, von Narkosen, von Operationsmethoden, das alles ist natürlich immer, wenn Krieg ist, kommt da natürlich, so verrückt das klingt, aber es kommt ein Schub.
Und es entstand ein neues Selbstverständnis. Medizin als Naturwissenschaft. Ärzte begannen zu forschen. Neben der Heilung wurde die Krankenbeobachtung wichtig.
Die Mediziner, die waren ja nun praktisch nicht dauerhaft im Krankenhaus, die kamen und in ihrer Abwesenheit mussten eben Frauen die Kranken beobachten und wiederum Frauen waren natürlich angenehmer, mit denen man von gleich auf gleich sprechen konnte, eben gebildete Frauen, mit denen der Kontakt leichter herzustellen war als mit diesen Lohnwärterinnen, von denen man ja doch nicht so richtig wusste, was sie tun.
Erst ab 1899 durften Frauen in Deutschland Medizin studieren. So bot sich für viele der Beruf der Krankenschwester als Alternative an. Umso mehr, als auch die bürgerliche Frauenbewegung den Pflegeberuf als standesgemäße Einübung auf die Rolle als Hausfrau und Mutter sah. In England gründete Florence Nightingale 1860 eine der ersten Pflegeschulen. Das war nur 10 Jahre vor den Frankfurter Gründungen von jüdischen Einrichtungen durch engagierte Bürgerinnen. In dieser Zeit wandelte sich die Pflege grundlegend. Nicht Ärzte, sondern erfahrene Schwestern unterrichteten in England Pflegeschülerinnen. Und in Deutschland entstand das System des sogenannten Mutterhauses. Ein protestantischer Pastor hatte es begründet in einer Diakonissenanstalt in Kaiserswerth am Rhein. An ihm orientierten sich die katholische Ordenspflege und auch die Schwesternschaften des Roten Kreuzes. Dem Mutterhaus stand der Pastor vor, gefolgt von der Oberin.
Es gibt eine Oberin, das ist die Mutter, und die vielen Kinder, das sind die Schwestern. Und die können nun nicht selbstständig arbeiten und ihren Beruf ausüben, sondern das Mutterhaus schließt Gestellungsverträge mit einem Krankenhaus ab, sagt, wir übernehmen die Pflege, wir stellen euch die Schwestern und ihr gebt uns Geld. Und die Schwestern bekamen ein Taschengeld, aber soziale Absicherung. Und alle, die dieses System nicht wollten, mussten sich außerhalb als freie Schwestern dann betätigen.
Sagt Professorin Eva Maria Ulmer. Und Edgar Böhnisch vom Forschungsprojekt Jüdische Pflege ergänzt.
Die jüdische Pflege hat sich dann da angelehnt, aber eben schon mit anderen Maßstäben.
Der Unterschied ist auch nochmal in der Bezeichnung. Das nannte sich ja auch ganz bewusst nicht jüdisches Mutterhaus. Das heißt, es war also schon etwas egalitärer angelegt. Also die Oberin war ja gewissermaßen dann auch die Vorsteherin.
Jüdische Frauen wurden von nichtjüdischen Einrichtungen oft nicht zur Ausbildung zugelassen. Ein Grund mehr, für 5 Frauen 1893 den Verein für jüdische Krankenpflegerinnen zu Frankfurt am Main ins Leben zu rufen.
Was ganz, ganz wichtig ist, das war der allererste Schwesternverein überhaupt im Kaiserreich. Berlin folgte ein Jahr später und dann in vielen anderen Städten dann auch. Die Frankfurt Loge Bnei Brit, das ist ja eine ganz wichtige Organisation, Vernetzung, die es jetzt auch wieder in Frankfurt gibt. Die haben gewissermaßen in Frankfurt den Schwesternverein durchgeboxt, weil es war in den jüdischen Gemeinden sehr umstritten, ob überhaupt die jüdische Frau den Krankenpflegeberuf ausüben sollte.
Entsprechend hoch war auch der Anspruch an die Frauen. Man wollte, das wurde dann in den Statuten auch festgelegt, der verschiedenen Vereine, wollten durchaus Frauen haben, die schon eine andere Berufsausbildung hatten, eine gewisse Erfahrung im Leben hatten, um sich zu beweisen und auch die jüdische Krankenpflege zu beweisen.
Erste Leiterin der jüdischen Schwesternschaft war Minna Hirsch. Sie war auf der Suche nach einem sinnvollen Beruf nach Frankfurt gekommen. Birgit Seemann.
Sie hat sehr stark gefochten, damit eben eine berufliche Selbstorganisation der jüdischen Krankenschwestern stattfindet, eine Ausbildung in die Wege geleitet wird. Und ich würde sie mit Fug und Recht als eine Pionierin der professionellen deutsch-jüdischen Krankenpflege bezeichnen wollen. Sie wurde in Halberstadt geboren, eine ganz alte jüdische Gemeinde, die auch sehr bekannt war, ist dann nach Frankfurt gekommen und hat da eben auch die ganz organisatorischen Aufgaben dort übernommen.
Die Schwestern erwarben Pensionsansprüche und konnten ihren Lebensabend im Schwesternhaus verbringen. Für die meist unverheirateten Frauen ein echter Fortschritt. Fast revolutionär war das Recht auf Urlaubstage, das ihnen nach 1918 zustand. Die Ausbildung endete mit der Verleihung eines Diploms. Die Frankfurter Schwestern genossen hohes Ansehen und wurden an andere Städte ausgeliehen.
Insofern gab es ein großes Verbreitungsgebiet eben bis Straßburg, Basel, was haben wir in Hannover, wo eben Frankfurter Krankenpflegerinnen als Oberinnen arbeiteten. Hier in der Umgebung waren sie genauso wichtig, Bad Nauheim, Oberursel, wo Kurheime auch versorgt wurden.
Die Krankenschwester Thea Levinson-Wolf ging sogar nach Ägypten. Im neu gegründeten jüdischen Krankenhaus in Alexandria baute sie eine Schwesternschaft nach erprobtem Frankfurter Muster auf, in der alle, gleich ob Jude, Christ oder Araber, wie sie später notierte, Aufnahme fanden. Die Nationalsozialisten ermordeten Thea Levinson-Wolfs gesamte Familie. Gleichwohl kehrte sie nach Jahren in Israel nach Deutschland zurück. Als Zeitzeugin trug sie wesentlich bei zur Doktorarbeit der Frankfurter Pflegewissenschaftlerin Hilde Steppe, die in der internationalen Pflegeforschung als Standardwerk gilt und den Grundstein zum Forschungsprojekt Jüdische Pflegegeschichte in Frankfurt legte. Und was passierte mit dem jüdischen Krankenhaus? Nach 1933 wurden die jüdischen Pflegeeinrichtungen von den Nationalsozialisten nach und nach geschlossen, die Stiftungen aufgelöst. Die Stadt Frankfurt erzwang im April 1939 den Verkauf des jüdischen Krankenhauses in der Gagernstraße samt Schwesternhaus, bis es im April 1942 dem Hospital zum Heiligen Geist übergeben wurde, musste die jüdische Gemeinde Miete für das Haus zahlen.
Die Tragödie ist dann 1940 geschehen, als die Nationalsozialisten das Schwesternhaus im November 1940 zwangsgeräumt haben. Und dann wurden ja die Krankenschwestern in die Gagernstraße überführt. Die haben dann natürlich auch ihren Alterssitz, ihre Rentenansprüche, alles verloren, also auch diejenigen, die emigrieren konnten.
Jüdische Patienten wurden in den sogenannten arischen Kliniken nicht mehr aufgenommen. Alle, auch psychisch Kranke, mussten jetzt in das Krankenhaus in der Gagernstraße gebracht werden. Es wurde als Sammellager missbraucht. Im Frühjahr 1942 lebten laut einem Bericht der Gestapo auf engem Raum fast 400 kranke Menschen, über 100 Angestellte und 37 Lehrschwestern. Sie wurden verschleppt, deportiert nach Theresienstadt und in die Todeslager des Ostens. Noch im letzten Transport sollen 4 jüdische Krankenschwestern aus Frankfurt gewesen sein. Das einstige jüdische Vorzeigekrankenhaus entging seiner Arisierung allerdings durch die Bombenangriffe im Oktober 1943.